Cyberangriffe, das passiert doch nur den Großen. Ein Satz, der immer wieder fällt. Doch das ist ein gefährlicher Irrtum. Ob Schadsoftware, Schwachstellen in Programmen oder gezielte Attacken. Cyberkriminalität trifft jeden, vom kleinen Familienbetrieb bis zum Großkonzern. Und die Bedrohung ist real und wächst stetig. Und in dieser Folge sprechen wir daher über ein Thema, das für viele noch immer ein Buch mit 7 Siegeln ist: Cybersecurity. Was steckt hinter den Angriffen, die wir täglich in den Schlagzeilen sehen? Und wie können sich Unternehmen, besonders im Mittelstand, schützen? Und was tun, wenn der Worst Case eintritt? Um diese Fragen zu klären, freue ich mich, eine echte Expertin begrüßen zu dürfen: Milene Starke. Sie berät mit ihrem Unternehmen den Mittelstand zu genau diesem Thema und wird mit uns praxisnahe Tipps teilen. Wenn ihr also wissen wollt, wie Cybersicherheit keine langweilige Pflichtaufgabe bleibt, sondern zum echten Wettbewerbsvorteil wird, dann bleibt dran. Viel Spaß!
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Moving the Future. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute widmen wir uns einem Thema, das uns wirklich alle betrifft, auch wenn manche es vielleicht noch ein wenig verdrängen: Cybersecurity. Gerade in einer immer stärker digitalisierten Welt ist das wirklich kein Randthema mehr. Und ich glaube, es ist wirklich zentral, auch für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, egal ob sie große oder kleine Unternehmen sind. Und mein heutiger Gast ist eine echte Koryphäe auf diesem Gebiet, Milene Starke. Sie hat ein IT-Systemhaus übernommen und erfolgreich weiterentwickelt. Und das nicht einfach nur auf Basis bestehender Strukturen, sondern mit einer ganz klaren strategischen neuen Ausrichtung. Milene hat nämlich früh erkannt, dass IT nicht gleich IT ist und dass es gerade für mittelständische Unternehmen sehr entscheidend ist, sich auf ihre Sicherheitsarchitektur zu fokussieren. Mit ihrem Schwerpunkt auf Cybersecurity hat sie es geschafft, nicht nur einen neuen Geschäftszweig in ihrem Unternehmen zu etablieren, sondern auch eben einen echten Mehrwert für ihre Kunden und Kundinnen zu schaffen. Und was mich an ihrer Geschichte besonders fasziniert, ist ihr Blick fürs große Ganze. Sie sieht nicht nur die Technik und die Risiken, sondern eben auch die Möglichkeiten, die Cybersicherheit für Unternehmen eröffnet. Gerade eben, wenn man sie wirklich aktiv als Wettbewerbsvorteil nutzt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Welche Gefahren lauern eigentlich? Wie können Unternehmen sich schützen? Was passiert, wenn der Worst Case eintritt, aber eben auch, wie kann man es wirklich aktiv für sich nutzen? Und ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast zu Gast bist, liebe Milene. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank, Alexandra. Es freut mich total, auch heute hier bei dir zu sein und vor allen Dingen auch über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Total.
Und ja, ich bin auf deine Fragen gespannt.
Ja, und ich auf deine Antworten. Weil es ist ja doch ein sehr abstraktes Thema immer noch für viele, obwohl man sehr viel darüber liest. Aber bevor wir einsteigen, würde mich erstmal interessieren, wie bist du denn eigentlich überhaupt zur IT gekommen, Milene?
Ja, tatsächlich wurde es mir fast mit in die Wiege gelegt. Mein Vater hat das Unternehmen 1990 gegründet. Ich wurde im gleichen Jahr geboren und so ist das Unternehmen tatsächlich sowieso meine große Schwester gewesen.
Und ist das gut oder schlecht? Also ich war 7, glaube ich. Ich war 7. Genau.
Ja.
7 oder 8, genau.
Ja, also ich fand es tatsächlich immer ganz spannend, weil das Thema Unternehmertum oder Unternehmerinnentum war sozusagen dann immer präsent und natürlich dann auch verknüpft immer mit der IT. Und deswegen bin ich auch überhaupt nicht mit irgendwelchen Berührungsängsten zur IT aufgewachsen. Ne? Also für mich war das, wie gesagt, immer präsent. Und ich habe nach dem Studium dann auch entschlossen, dann ins Familienunternehmen einzusteigen 2015. Also es jährt sich dieses Jahr zum 10-maligen sozusagen. Und habe dann 2018 dann auch das Unternehmen von meinem Vater übernommen. Ja, also von daher, ich glaube, es war schon immer da.
Was hat dich denn daran besonders gereizt? Also warum hat dich die große Schwester sozusagen nicht abgeschreckt?
bei IT natürlich immer präsenter wurde. Das Thema Digitalisierung war natürlich, ich sag mal, seit den 2000ern und dann vor allen Dingen auch so 2010 natürlich das Booming-Thema für Unternehmen und natürlich auch für die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland oder auch Europa. Deswegen ist das natürlich eines der Hauptthemen gewesen, wo ich gesagt habe, es ist eine zukunftsträchtige Branche, die es auf jeden Fall immer geben wird, weil sie halt auch immer einfach wichtiger wird. Ja, und deswegen habe ich mich dann auch wirklich entschlossen, dann da auch, ich sag mal, meine Karriere zu starten.
Jetzt war ja Cybersecurity nicht immer Teil schon oder ein Geschäftszweig des Unternehmens. Warum und wie hast du diesen Schwerpunkt denn dann später aufgebaut oder auch integriert? Hat das auch mit der Schnelllebigkeit logischerweise wahrscheinlich der IT zu tun?
Ja, definitiv. Also wir sind in den 90ern wirklich als so ein klassisches Systemhaus mit gestartet. Ich sag mal so, da hat sich in den letzten Jahren einfach sehr viel konsolidiert. Es gibt große Hersteller, die sozusagen auch selbst in den Vertrieb mit eingestiegen sind, wo wir natürlich als kleines Systemhaus, ich sag mal einfach nicht mehr so lukrativ, eine ganz klassisch Hardware vertrieben haben. Das heißt, wir mussten uns unternehmerisch einfach einen neuen Zweig suchen. Und für uns war das Thema Cybersecurity oder Informationssicherheit halt einfach unglaublich wichtig, weil wir eben auch die Bedrohungslage gesehen haben und auch schon wussten, dass diese Bedrohungslage auf Grundlage natürlich der Angriffsfläche, sprich der zunehmenden Digitalisierung, sich auch erhöhen wird. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein Thema, wo wir auf jeden Fall auch zukunftsfähig uns etablieren können.
Und damit einherging ja aber auch, dass ihr euch stärker auf Beratung und Dienstleistungen fokussiert habt, richtig?
Korrekt, richtig, genau. Weil eben, wie du schon eingangs gesagt hast, ne, dieses Thema Cybersecurity für viele einfach noch nicht präsent genug ist und es bedarf einfach noch sehr, sehr viel Beratungsleistung, ne, weil es eben etwas ist, was man nicht sehen kann. Ne? Und ich vergleiche es immer sehr, sehr gerne mit dem Haus, was man hat. Man würde ja nie aus dem Haus oder aus der Wohnung gehen, ohne die Wohnung oder das Haus abzuschließen. Und dieses Plakative kann man super gut in das Thema IT oder Cybersecurity sozusagen transferieren, weil die meisten lassen tatsächlich ihre Häuser, sprich ihr Netzwerk, offen. Ja, sie schließen es nicht ab, weil sie es nicht sehen können, weil es einfach nicht präsent ist tagtäglich. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall den Fokus auf Beratungsleistung legen, um genau dort eher präventiv unterwegs zu sein, anstatt dann sozusagen den Schaden schon verursacht zu haben.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid ja ein kleines, mittelständisches System. Mhm. Also wie viele Mitarbeiter habt ihr?
50. Wir sind hier mit 50 Mitarbeitenden am Standort, sind aber auch ganz gut verteilt in ganz Deutschland.
Und jetzt gibt es da ja aber sehr viele Wettbewerber auch in diesem Bereich. Also was ist jetzt deiner Meinung nach der Schlüssel, jetzt als vielleicht etwas kleineres oder mittleres Systemhaus hier erfolgreich zu bleiben? Wie setzt ihr euch dagegen die Großen durch? Und welche Rolle spielt da auch das Partnernetzwerk, was ihr habt?
Also ein Faktor ist auf jeden Fall Vertrauen, weil Cybersecurity auch wirklich mit sehr intimen, sensiblen Themen arbeitet, mit Daten, mit Informationen, mit Prozessen, in die sich viele Unternehmer oder Unternehmerinnen einfach gar nicht gerne reingucken lassen oder tatsächlich auch eine gewisse Scham da ist, wenn man vielleicht schon mal einen Cybersecurity-Angriff hatte. Deswegen ist es für uns als kleines, mittelständisches Unternehmen natürlich super, weil wir, ne, unser Verkaufsfaktor sind wir als Personen, sind unsere Mitarbeitenden. Und da hast du natürlich genau diesen Faktor Vertrauen schon mal gesetzt, anstatt wenn du zum Beispiel zu einem großen Konzern gehst. Ne, das ist das eine. Aber tatsächlich auch, weil wir uns in dem Bereich auch gewissermaßen fokussiert haben auf kritische Infrastrukturen. Das heißt, alles, was vor allen Dingen so im behördlichen Bereich unterwegs ist, alles, was im Bereich Krankenhäuser oder auch Fair- und Entsorgung unterwegs ist, wo wir eben auch durch unseren zweiten Geschäftsbereich, in dem wir sozusagen Softwareentwicklung für die Abfallwirtschaft auf den Markt bringen, sozusagen auch schon sehr, sehr lange Erfahrung haben und wissen, was die Leute benötigen. Es ist einmal sozusagen das Thema Vertrauen, aber auch gleichzeitig sozusagen die Fokussierung und dann eben auch die Erfahrung in dem Bereich. Und glaube ich, an der Stelle auch wirklich ausmachen.
Ja. Aber ihr seid nicht nur spezialisiert jetzt auf diese Branche, sondern schon nicht nur auf Abfallwirtschaft im Bereich der Cybersecurity, sondern auf die kritischen Bereiche.
Genau, auf die kritischen Bereiche. Und vor allen Dingen, da kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal zu, wenn es dann so ein bisschen um die rechtlichen Sachen geht, wo wir dann auch zukünftig den Fokus drauf mitsetzen.
Ja. Mhm. Okay, jetzt fangen wir mal mit den Basics an. Cybersecurity hilft jetzt ja erstmal irgendwie, dass ich vielleicht nicht gehackt würde. Aber jetzt sag mal, wie wird man denn eigentlich gehackt heutzutage? Da gibt es ja ganz viele Mythen und auch Ängste. Du hast gerade schon gesagt, viele schließen die Tür einfach nicht ab oder nicht richtig ab. Kannst du denn uns kurz erklären, was denn die häufigsten Methoden dabei sind?
Ja, also es gibt eigentlich so zwei Themen, die immer wieder aufploppen, die auch vom BSI, also dem Bundesamt, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, auch immer wieder genannt werden. Das eine ist das Thema Schadsoftware, ne, auch als Malware bekannt. Ja, das sind sozusagen kleine Programme, die in ein Netzwerk eingeschleust werden, um dann dort entsprechend Schaden anzurichten, Daten zu verschlüsseln, Daten abzugreifen, die dann sozusagen schlussendlich dann dazu führen, dass auch Lösegeld erpresst wird.
Ja, also das ist dann das, was mir eine Firewall eigentlich abfangen soll.
Korrekt, genau. Oder was ein Antivirenprogramm dann sozusagen sagen so, hier ist vielleicht was an der E-Mail, was man nicht öffnen sollte. Genau, also das ist einmal das Thema Schadprogramm, was sozusagen aktiv eingeschleust wird. Und dann haben wir sozusagen das Thema der Schwachstellen in bestehenden Softwaresystemen, die man selbst nutzt. Na, das kann ein Outlook sein, das kann ein Exchange-Server sein, der hinten dran hängt oder andere Systeme, wo sich Hacker sozusagen dann über diese bestehenden Schwachstellen in den genutzten Softwaresystemen sozusagen ihre Wege bahnen und dann eben genau das Gleiche tun, Daten abgreifen, Daten verschlüsseln und am Schluss endlich dann entsprechend auch Lösegeld zu fordern. Na, das eine ist sozusagen die Bedrohung an sich, ne, was sozusagen für Schadware am Markt ist, und das andere ist sozusagen die eigene Angriffsfläche. Ne? Das heißt wirklich die Schwachstellen, die in einem System bereits schon vorhanden sind.
Und um mal so eine Einschätzung zu bekommen, wie groß die Gefahr denn wirklich ist, kannst du uns sagen, vielleicht irgendwie auch aus dem Lagebericht des BSI hervorgehend, wie viele von diesen Schadprogrammen entstehen denn? Was bedeuten solche Zahlen? Weiß man, was da an Lösegeld durchschnittlich auch erpresst wird? Ich habe überhaupt gar kein Gefühl für so eine Zahl. Das heißt ja auch immer, man soll kein Lösegeld zahlen. Aber wahrscheinlich machen es trotzdem immer noch einige. Das wäre auch noch spannend.
Ja, also das BSI ist tatsächlich, oder der Lagebericht des BSI ist wirklich ein sehr, sehr guter Indikator. Der wird einmal jährlich herausgegeben. Der letzte Lagebericht kam jetzt im November raus. Und da wird sozusagen immer das laufende Jahr geprüft. Und für 2024 ist es tatsächlich so, dass zwischen 500 bis 600.000 verschiedene Schadsoftware-Varianten auf den Markt kommen. Ja, und man, was hängt dahinter? Man muss sich das so vorstellen, ne, ich habe sozusagen eine Datei, die heißt AB, und jetzt bringt sozusagen 500 bis 600.000 mal jemand AB-1, AB-2, AB-3 raus. Dein Virenscanner hat sich aber auf AB fokussiert. Das heißt, er kann AB-1 gar nicht identifizieren. Und damit ist es sozusagen möglich, dass diese Datei AB-1 dann in dein Netzwerk gelangen kann. Ja, also
und aber dann kann ich mich dagegen ja eigentlich fast gar nicht schützen.
Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, ne? Deswegen ist es wichtig, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, was man denn dann aktiv machen kann. Aber genau, und das veranschaulicht einfach wirklich so ein bisschen die Bedrohungslage. Ja, wie sieht es denn draußen tatsächlich aus? Ne? Und wenn wir das dann auch nochmal mit ein paar Zahlen unterlegen, sehen wir halt auch, dass die Angriffe pro Bundesland, pro Branche auch wirklich jährlich steigen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man den Fokus drauf setzt, aber so zwischen 10-20% Anstieg aus dem letzten Jahr können wir wirklich sagen, sehen wir tatsächlich, und besonders eben auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen, ne? Also alles, was eben im behördlichen Bereich liegt, im Bereich Krankenhäuser oder ähnliches, wird tatsächlich angegriffen. Und was wir auch sehen, ist, dass die Angriffe immer professioneller werden. Ne? Das sind dann sogenannte APT-Teams, die wirklich professionell agieren und dort wirklich auch sich strategische Ziele heraussuchen, um dann sozusagen auch wirklich gezielt zu attackieren.
Ich meine, das hat sicherlich dann ja auch ein paar politische Hintergründe. Gibt ja auch sicherlich Branchen, wie du auch schon gerade gesagt hast, die da stärker in den Fokus rücken. Welche Gefahr spielt es denn jetzt, sage ich jetzt mal, für den normalen Mittelstand, für produzierende Unternehmen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt kritische Infrastruktur sind, aber die sind ja auch bedroht. Und 500.000 Programme pro Tag klingt da jetzt schon erstmal ziemlich viel.
Korrekt. Ja. Richtig. Weil ich meine, schlussendlich ist ja das Ziel eines Hackers, entweder Daten abzugreifen, das System lahmzulegen, um dann sozusagen Lösegeld zu erpressen. Das ist ja das Ziel. Ne? Und wenn ich mir als Mittelstand einfach überlege, was würde es mich denn kosten, wenn ein Tag mein Unternehmen nicht arbeitsfähig ist, dann habe ich ein ungefähres Gefühl dafür, okay, von was für einer Summe spreche ich und was wäre denn tatsächlich der Impact? Und was wir oft in dem Kontext hören, ist, dass Unternehmen uns sagen, ja, ich habe doch aber gar keine wichtigen Daten. Naja, was ist denn da dran so schlimm, wenn meine Daten verschlüsselt werden? Wenn wir dann aber tatsächlich mal einen Angriff fahren, im Rahmen zum Beispiel eines sogenannten White-Hacker-Workshops, und wenn dann plötzlich das Outlook nicht mehr funktioniert, wenn dann plötzlich kein Zugriff mehr auf die Finanzbuchhaltung ist, wenn dann plötzlich das Unternehmen keine Rechnungen mehr legen kann, dann wird es tatsächlich sehr, sehr schnell klar, was der Impact dann auch für ein kleines mittelständisches Unternehmen am Ende ist. Weil es kostet einfach unglaublich viel Geld, wenn ein Unternehmen einen Tag lang nicht arbeitsfähig ist.
Das heißt, das Ziel ist eigentlich schon immer eine Betriebsunterbrechung im Prinzip hervorzurufen.
Korrekt,
und über die Herausgabe der Daten, damit verbunden Lösegeldforderungen, ist wieder betriebsfähig sozusagen zu machen.
Korrekt, genau. Und man muss auch sagen, dass wenn tatsächlich ein Unternehmen befallen ist, ist es nicht so, dass innerhalb von einem Tag alles wieder schick ist und man sozusagen wieder arbeitsfähig ist. Ne? Also in den normalen Fällen dauert das Tage bis Wochen, manchmal sogar Monate. Wir haben auch schon Projekte begleitet, das hat wirklich bis zu einem halben Jahr gedauert, bis das Unternehmen wieder wirklich vollumfänglich arbeitsfähig ist. Und das ist dann einfach ein Kostenblock, das uferlos.
Ne? Total. Jetzt, glaube ich, haben wir einen guten Eindruck davon bekommen, wie immens groß eigentlich nicht nur die Gefahr, sondern auch die Auswirkungen sein können. Welche ersten Schritte kannst du denn jetzt Unternehmen empfehlen, die sich mehr mit diesem Thema beschäftigen wollen? Manche müssen es ja auch, aber wie nähert man sich denn dem Thema an?
Ja, also das Wichtigste ist tatsächlich überhaupt erstmal anzufangen. Weil wenn wir mit den Unternehmen sprechen, ist es meistens so, dass mir passiert schon nichts, dass ich habe doch eine IT-Abteilung, da ist doch alles schicki. Ne? Also sich überhaupt erstmal mit der Bedrohungslage, mit seiner eigenen Angriffsfläche auseinanderzusetzen und wirklich zu sagen, das ist ein strategisches Thema, was ich als Unternehmensführung, als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin jetzt für mich wirklich als Thema gesetzt habe, um sozusagen auch mein Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Weil dieses Thema wird definitiv ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn ich mich jetzt schon mit diesem Thema beschäftige. Das ist das eine. Und dann tatsächlich auch ein gemeinschaftliches Verständnis zu schaffen. Das heißt, dass ich vergleiche es immer sehr, sehr gerne damit, dass der oder die Mitarbeitende am Empfang auch wissen muss, was es heißt, wenn ich eine E-Mail bekomme, die einen bestimmten Anhang hat, mache ich sie auf, mache ich sie nicht auf. Ja, also das heißt, dass ich wirklich innerhalb meines gesamten Unternehmens eine sogenannte Awareness schaffe, zu sagen, okay, das Thema Cybersecurity ist wichtig, das Thema Informationssicherheit ist wichtig und da muss ich mich tatsächlich mit beschäftigen. Und dann wäre das dritte Thema Updates, patchen. Ja, tatsächlich aber nicht jedes Update eines Herstellers zu implementieren, sondern wirklich die sogenannten sicherheitsrelevanten Updates zu implementieren, weil ich dann zu einem gewissen Grad sicherstellen kann, dass die Schwachstellen, die ich in meinem System habe, denn kein System ist zu 100% sicher, das ist einfach ein Fakt, ja, aber wenn ich mich sozusagen auf die sicherheitsrelevanten Updates von meinen Systemherstellern fokussiere und die dann tatsächlich auch bei mir einspiele, habe ich zu einem gewissen Grad sozusagen auch, einen guten Zaun schon mal aufgestellt. Und dann sagen wir auch immer Backup, kein Backup, kein Mitleid. Ja, also wenn ich dann tatsächlich mal einen Angriff habe, dann muss ich in der Lage sein, um sozusagen auch schnell wieder arbeitsfähig zu sein, dann auch wirklich auf Daten zurückzukommen. greifen. Und das geht eben nur durch ein entsprechendes Backup. Es gibt ganz viele tolle verschiedene Backup-Konzepte, die ich implementieren kann. Täglich, wöchentlich, monatlich, inkrementell. Ne? Also auf jeden Fall, da muss man den Fokus mit drauf legen. Und eines der, ne, der sogenannten Low-Hanging Fruits ist eigentlich das Thema Passwort. Ne? Eine Passwortrichtlinie zu haben, wirklich zu schauen, dass die Mitarbeitenden eben nicht das Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in jedem System implementieren, sondern dass es da wirklich auch von System zu System verschiedene Richtlinien gibt, Unterschiede gibt und dass ich sozusagen auch in einem bestimmten Rhythmus oder regelmäßig dann auch ein entsprechendes Passwort aktualisiere. Ne? Also das Schlimmste, was wir mal erlebt haben, war wirklich, dass wir auf einen PC von einem IT-Administrator gegangen sind und dort lag einfach eine Excel-Liste mit Passwort-Admin. Das ist natürlich dann wirklich so der Super-GAU. Ne? Also das darf nicht passieren. Oder wenn wir sozusagen durch Unternehmen laufen und dann hängen sozusagen die Passwörter als Post-it am Monitor, ne, weil man eben vielleicht sich den Arbeitsplatz teilt oder ähnliches, das darf eben nicht passieren. Und wo wir eben auch nochmal den Fokus drauf setzen, ist wirklich zu wissen, was passiert, wenn es passiert, also auch wirklich einen Notfallplan zu haben, zu wissen, okay, wenn ich denn gehackt werde, was muss ich denn tun? Vielleicht können wir dann nachher auch nochmal so ein bisschen ins Detail gehen, aber das sind eigentlich so 6 Punkte oder so 6 goldene Regeln, die wir haben, wo wir sagen, okay, darauf sollte geachtet werden.
Jetzt hast du ja gerade auch schon so ein paar Protagonisten genannt. Also als Geschäftsführer, Führerin sollte man das Ganze anstoßen. Du hast auch im Haus intern die IT-Expertin, Systemadministratoren, dann vielleicht auch eine externe Beratung mit drin. Wie vermittelt man denn zwischen all diesen Protagonisten? Gibt es eigentlich beim Thema Cybersecurity auch so viele verschiedene Expertenmeinungen? Weil ich stelle mir jetzt auch vor, als Geschäftsführer, du bist nicht immer so tief im Thema drin. Ein Stück weit muss man sich ja auch auf diese verschiedenen Meinungen verlassen. Also in wie viele Richtungen kann das bei diesem Thema auch gehen?
Ja, also grundsätzlich habe ich die Möglichkeit natürlich auch, mir Experten ins Haus zu holen oder tatsächlich auch einen sogenannten CISO auszubilden, also einen Chief Information Security Officer. Ja, das ist sozusagen die ganz professionelle Bezeichnung dafür. Ich sag mal so, die Unternehmen, die im Corporate-Bereich unterwegs sind, ne, die vielleicht auch gemäß verschiedener rechtlichen Gegebenheiten verpflichtet sind, etwas zu tun, die haben meistens schon so eine Abteilung. Ein kleines mittelständisches Unternehmen oder auch ein größerer Mittelständler hat meistens auch eine IT-Abteilung. Kleinere Unternehmen dann eher nicht. Ne? Das heißt, die müssen sich natürlich auch zu einem gewissen Grad auf externe Dienstleister mit verlassen. Das schützt aber tatsächlich dass die Unternehmensführung nicht vor der Verantwortung, selbst auch tätig zu werden.
Das ist nämlich auch eine interessante Haftungsfrage, wenn ich meine IT komplett ausgelagert habe. Aber du sagst, ich bin da sozusagen nicht davon befreit. Dann.
Nein, das ist tatsächlich, das kann man de facto nicht. Es wird auch teilweise gesetzlich vorgeschrieben, besonders wenn wir jetzt die neuen Gesetzgebungen uns anschauen, zum Beispiel die NIS-Richtlinie auf EU-Ebene, die auch bald in deutsches Recht übergeht. Die schreibt auch ganz klar vor, dass der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin direkt in der Haftung ist, wenn sozusagen die Maßnahmen gemäß dieses Gesetzes nicht umgesetzt wurden. Ne? Also de facto, man muss sich damit beschäftigen. Man kann nicht davon ausgehen, dass man in irgendeiner Art und Weise sich da vordrücken kann.
Ja, absolut. Jetzt, du hast es schon ein paar Mal gesagt, das Stichwort Prävention. Also Prävention ist sehr, sehr entscheidend. Ich frage mich auch so ein bisschen, welche Rolle spielt der Mensch dabei? Weil zum Beispiel dein Beispiel mit der Excel-Liste zeigt das ja gerade sehr, sehr eindrücklich, dass es bei der Sensibilisierung der Menschen anfängt. Ja? Was sagst du dazu, zu dem Thema Prävention und die damit verbundenen Kosten? Ich kann mir vorstellen, da schrecken einfach auch viele davor zurück. Aber hinten raus macht es sich wahrscheinlich bezahlt.
Komplett. Also der Mensch ist das Einfallstor Nummer 1. Na, also der Mitarbeitende, die Mitarbeitende, sie müssen geschult werden, sie müssen müssen mitgenommen werden und es gibt auch wirklich sehr gute Konzepte, die einfach das Thema sehr veranschaulichen ohne, ich sag mal, mit der großen technischen Keule oder der IT-Keule zu kommen, sondern dass auch wirklich ganz normale Mitarbeitende im Unternehmen tatsächlich auch verstehen, was heißt es und wie erkenne ich vielleicht eine E-Mail, wie erkenne ich vielleicht einen Anhang. Ne? Also es gibt sozusagen auch wirklich da sehr, sehr gute Sensibilisierungskonzepte, die man implementieren kann. Auf der anderen Seite steht natürlich immer der Kostenfaktor und ich sag mal so, das BSI sagt aktuell, ne, je nach Unternehmensgröße, dass 15-30% des IT-Etats oder beziehungsweise teilweise sogar des gesamten Etats wirklich auf Cybersecurity fokussiert werden soll. Mir hat man ein Kunde gesagt, ja, wenn aber mein Etat schon 0% ist, dann sind 15-30% von 0 auch 0. Ne? Also das heißt, man muss natürlich zu einem gewissen Grad auch die Möglichkeit haben, dort investieren zu können. Es gibt dazu alternativ aber auch Programme auf Bundes- oder Landesebene, zum Beispiel so ein Digitalbonus, den kann ich dafür auch einsetzen, um mir sozusagen auch gewisse Beratungsleistungen fördern zu lassen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es in vielen Bundesländern auch sogenannte Digitalagenturen gibt, die sich auch darauf spezialisiert haben, den Mittelstand und besonders kleine und mittelständische Unternehmen auch genau in dem Bereich zu beraten, eine Erstberatung anzubieten, damit ich durch den Dschungel überhaupt erstmal Licht sehe, um mich zu einem gewissen Grad zu orientieren.
Du hast jetzt auch gerade ja Schulungen angesprochen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn es immer wieder neue Programme gibt, immer wieder neue Tricks, ist das jetzt, also in welcher Regelmäßigkeit muss ich das denn durchführen? Und das ist ja, reicht zweimal im Jahr oder es muss ja immer wieder gemacht werden.
Also, ja, das ist richtig. Ne? Das ist richtig. Also ich sag mal so, wenn man es einmal im Quartal macht, macht man nichts falsch.
Ne? Und wo kriege ich da die Schulungen her? Da gibt es Anbieter.
Gibt es Anbieter für? Also es gibt tatsächlich direkt schon so Phishing-Kampagnen, die ich buchen kann, ne? Also die wirklich dann testweise versuchen, mir böse E-Mails zu schicken und dann schaut man eben, welcher Mitarbeitende fällt drauf rein sozusagen. Die kann man tatsächlich auch ganz easy online sich direkt schon buchen oder man macht es dann eben tatsächlich mit einem Dienstleister, der dann wirklich persönlich vor Ort kommt und dann sozusagen auch Schulung hält.
Okay.
Also es geht alles.
Ja, glaube ich. Und sag mal, Thema Haftung haben wir ja schon und auch das Thema Betriebsunterbrechung und auch Versicherung. Mhm. Wie sinnvoll ist es denn, sich auch gegen solche Angriffe versichern zu lassen? Ich frage mich immer, greifen die dann überhaupt im Ernstfall? Mhm. Es ist auch nicht mehr so leicht, an die Policen ranzukommen. Man muss ja auch ein gewisses Niveau auch an Schutz, sage ich jetzt mal, auch genau. Status schon vorweisen. Würdest du aber trotzdem sagen, unbedingt oder? Mhm.
Sie machen Sinn, sie machen aber nur Sinn, wenn ich meine Basics schon gemacht habe. Das heißt, man sollte niemals eine Cybersecurity-Versicherung als Allheilmittel sehen, sondern tatsächlich nur in Ergänzung zu einer entsprechenden Passwortrichtlinie.
Also so, ich mache nichts, aber ich lasse mich versichern.
Ja, genau. Das sollte man nicht tun. Ja,
ich glaube, das geht auch nicht mehr. Dafür sind die Policen, glaube ich, zu
also,
teuer.
Genau, also da hat sich die Branche auch wirklich sehr, sehr gemacht. Also wir arbeiten selbst auch mit einem Versicherer zusammen und wir führen sozusagen für den Versicherer dann auch die technische Prüfung durch. Ne, ob das, was sozusagen der Unternehmer oder die Unternehmerin dort angibt, dann auch wirklich so ist. Ne? Weil man macht ja schnell mal das Kreuzchen, machst du alle Updates immer und regelmäßig? Ja, mache ich. Ne? Und das prüfen wir dann tatsächlich. Ne? Also in Ergänzung sehe ich es definitiv als sinnvoll, denn die meisten Policen sehen auch vor, dass im Schadfall tatsächlich auch, ich sag mal, verschiedene Kosten getragen werden, zum Beispiel im Rahmen von Image-Schäden, im Rahmen von verschiedenen externen Kommunikationsagenturen, die dann mit eingeschaltet werden. Ja, also in dem Rahmen macht das tatsächlich Sinn. Und ich sag mal so, wenn man diese Obliegenheitsfragen, so nennt sich das, im Vorfeld auch wirklich wahrheitsgemäß beantwortet hat, wenn man sich dann eben auch mit seinem IT-Dienstleister, seiner IT-Abteilung auch wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, damit ich diese Police bekomme, müssen wir vielleicht noch das oder das tun. Wenn das passiert ist, dann greift eigentlich auch diese Versicherung. Und wir haben mit unserem Versicherer zum Beispiel auch Schäden bis hoch zu 250.000 schon abgedeckt gehabt, wo dann eben zum Beispiel auch eine Marketingagentur mit eingetreten ist, die dann sozusagen auch eine Kommunikation nach außen mit aufgenommen hat im entsprechenden Schadfall.
Trotzdem ist das Thema Betriebsunterbrechung wahrscheinlich dann nicht abgedeckt. Das ist dann alles nochmal separat, ne?
Es kommt auf die Police an. Manche machen es, aber auch nur zu einem gewissen Prozentsatz.
Jetzt hast du ja schon ein paar Mal auch so gesetzliche Anforderungen erwähnt. Gilt das eigentlich dann auch nur für die dieser NIS-Richtlinie entsprechen? Oder was genau steht in diesen Richtlinien oder auch im IT-Sicherheitsgesetz ist jetzt auch schon gefallen. Welche gesetzlichen Anforderungen muss ich als mittelständisches Unternehmen, sage ich jetzt mal, wirklich erfüllen?
Kann man pauschal nicht sagen. Deswegen lass uns vielleicht so ein bisschen auf die drei wichtigsten Gesetzesgebungen mal gucken. Das erste ist eben das IT-Sicherheitsgesetz von 2015, was 2021 novelliert wurde. Dort steht de facto drin, dass es bestimmte sogenannte Sektoren gibt, insgesamt 8 Stück, die ein bestimmtes Maß an Informationssicherheit implementieren müssen. Wer das ist und was sozusagen gemacht werden muss, steht dann in der sogenannten KRITIS-V, der kritischen Infrastrukturenverordnung. Und dort wird definiert anhand von verschiedenen Schwellwerten, wer sozusagen diese Richtlinien umsetzen muss. Das kann durchaus auch mal einen Mittelstand treffen, wenn er in einem bestimmten Sektor unterwegs ist oder zum Beispiel auch den entsprechenden Schwellwert, der dort definiert ist, dann tatsächlich auch trifft. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, das ist aktuell noch in einem Gesetzesentwurf. Das ist das sogenannte KRITIS-Dachgesetz. Das geht sozusagen noch ein Stück weiter als das IT-Sicherheitsgesetz. Denn dort wird dann der Fokus auf die sogenannte physische Sicherheit gesetzt. Also alles, was so ein bisschen mit dem Thema Katastrophenschutz auch einhergeht. Und dort ist es ähnlich. Das heißt, dort gibt es auch ebenfalls Schwellwerte, die definiert sind. Und auch hier könnte ein KMU durchaus auch drunter fallen. Und das dritte ist eben genau diese NIS-Richtlinie, die von der EU-Ebene kommt. Es ist die Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit. Das ist immer super spannend, was die sich da für Wörter ausdenken. Und das muss in deutsches Recht übergehen. Auch hier sind wir gerade im Regierungsentwurf. Ob es noch was in dieser Legislaturperiode wird, wissen wir alle nicht, aber mal schauen. Und dort wird tatsächlich die Definition nach Größe und Umsatz des Unternehmens definiert. Und es gibt dort tatsächlich auch eine Grenze ab 50 Mitarbeitende. Kann ein Unternehmen tatsächlich dort schon drunter fallen und muss entsprechende Richtlinien umsetzen. Also auch hier ist besonders direkt auch der Mittelstand betroffen.
Wenn ich jetzt mal auf so ein Unternehmen wie uns, wie Rowe, blicke, wie kann ich denn rausfinden, ob ich darunter falle? Muss ich da jetzt die Gesetzestexte lesen oder gibt es irgendwelche Checklisten, an denen ich mich entlanghangeln kann? Das ist so meine eine Frage. Und die zweite Frage ist, wir machen erstmal die eine Frage.
Ja. es gibt tatsächlich, das BSI selbst hat ein sehr cooles Tool veröffentlicht. Das findet man auch direkt auf der BSI-Seite. Ist wie so ein kleiner Fragenkatalog, den ich einmal durchklicke und dann weiß ich sozusagen, ob ich unter die NIS-Richtlinie falle oder nicht. Also das empfehle ich auf jeden Fall. Und es gibt eine sehr, sehr gute Website, die nennt sich Open KRITIS, also offen, open, KRITIS, direkt zusammengeschrieben.de. Die erläutern tatsächlich auch alle Gesetze, die ich gerade gesagt habe, wirklich sehr in Detail und definieren oder erläutern sozusagen auch die Gesetzestexte für Laien. Also das kann ich sehr, sehr gut empfehlen.
Wir können das ja mal in die Shownotes packen.
Ja, gerne.
Aber die Frage, die sich so mir anschließt, ist, das klingt jetzt wieder alles sehr, sehr gesetzeslastig und technokratisch. Jetzt haben wir ja aber auch selber gesagt, eigentlich haben ja die Unternehmen auch ein Eigeninteresse daran, sich bestmöglich zu schützen. Warum braucht es jetzt trotzdem wieder diese sehr umfassenden gesetzlichen Vorgaben dazu?
Ja, weil man halt einfach darauf wartet, beziehungsweise der Meinung ist, mir wird schon nichts passieren. Das ist tatsächlich einfach so. Mhm. Ne? Und es ist für viele einfach schwierig, den Need, also den Bedarf für sich als Unternehmen tatsächlich zu identifizieren, dafür das Budget tatsächlich auch zu definieren, wenn diese Gefahr einfach nicht sichtbar ist. Ne? Und auch, was natürlich dazu kommt, ist, dass wir gerade natürlich in einer wirtschaftlichen kritischen Phase sind, wo natürlich auch viele KMUs, wo der Mittelstand natürlich auch zu einem gewissen Grad Schwierigkeiten hat, dann werden natürlich auch bestimmte Budgets und besonders auch so etwas, ne, was jetzt nicht direkt akut ist, weil wir hatten ja noch nie einen Befall, natürlich dann auch gestrichen. Ne? Also von daher, ja, wir sagen natürlich immer, sei so präventiv unterwegs, wie es nur geht. Ich kann aber durchaus auch Unternehmen verstehen, die einfach ganz klar sagen, sie können sich es aktuell nicht leisten, die IT-Infrastruktur auszulagern oder tatsächlich Zehntausende Euros zu investieren.
Ja, verstehe ich absolut. Und gerade bei der kritischen Infrastruktur ist es natürlich auch wichtig oder enorm wichtig, dass wir die halt eben geschützt halten. Ne? Mhm. Du hattest vorhin ja auch noch gesagt, White Hackers war noch so ein Stichwort. Das fand ich nochmal ganz spannend. Das heißt, es gibt die Guten und es gibt die Bösen.
Ja.
Und die Guten setze ich dafür ein, dass sie sich mal bei mir im Unternehmen durchgraben und mal schauen, wie weit sie kommen.
Korrekt, genau. Und wir machen das tatsächlich sowohl physisch als auch technisch. Also das heißt, wir machen das auch mit unserem Partnernetzwerk. Das hattest du ja vorhin auch angesprochen. Da kommen wir tatsächlich zu euch und gucken, wie wir physisch ins Unternehmen kommen, wie wir physisch ins Netzwerk kommen und parallel sozusagen dann auch technisch, wie wir sozusagen dann auch wirklich die Schwachstellen ausnutzen, die da sind. Und das ist echt sehr, sehr spannend, in welche Gebäude wir teilweise schon reingekommen sind, wo wir ungepatchte Netzwerkdosen hatten, wo wir uns dann einfach dranstecken konnten und sofort im Netzwerk waren. Das machen wir natürlich dann auf Auftrag, ne, ganz klar. Und deswegen nennt man das eben White Hacker. Weil man sozusagen dann versucht, natürlich schon bevor jemand da ist, der eben ein eher böser Hacker ist, dann die Schwachstellen zu finden.
Das klingt ja mega spannend. Das heißt, total. Du machst da auch mit und bist so ein bisschen so, steigst da ein und also als Einbrecherin. Und
ich lasse einsteigen, sag mal.
Ach so, okay. Okay, das fände ich jetzt witzig, so ein bisschen die Dark Side der Milen-Starke.
Ja, ist aber tatsächlich super spannend. Also ich finde es immer total toll, wenn unser Team da irgendwas erzählt von oder unsere Partner davon was erzählen, weil es halt einfach super spannend ist und wie man auch einfach in Unternehmen reinkommt. Ne?
Also wie wird man denn White Hacker? Sind das die, die von den Dark Hackers auf die gute Seite gewechselt sind? Oder?
Das gibt es auf der einen Seite, ja. Es gibt aber auch wirklich Kurse, die heißen direkt White Hacker. Also wo man tatsächlich auch teilweise ein IHK-Zertifikat bekommt. Also es gibt's. Ne? Mhm. Aber tatsächlich auch einfach schlicht und ergreifend, weil man verschiedene Zertifikate im Bereich Informationssicherheit gemacht hat. Ne?
Und sag mal, wie haltet ihr euch denn auch als Beratung in dem Bereich up to date? Ich kann mir halt vorstellen, dass so Schulungen für Unternehmen, für Mitarbeiter, die hängen ja immer ein bisschen hinterher. Aber ihr müsst euch ja eigentlich tagesaktuell auf die neuesten Dinge vorbereiten und einschießen. Seid ihr auch im Darknet unterwegs oder wie schafft man das?
Tatsächlich, wir jetzt als Qsoft nicht direkt, sondern eher dann wirklich Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind wirklich dann im Darknet unterwegs und schauen sich das an. Und wir profitieren tatsächlich auch eben genau durch dieses Partnernetzwerk, zu denen eben nicht nur Unternehmen gehören, sondern wir arbeiten auch hier lokal sehr gut mit der IHK zusammen oder auch mit dem LKA, weil die sind nämlich diejenigen, die dann im Nachgang tatsächlich dann die Hacker ermitteln, sozusagen dann wirklich dann auch diejenigen dingfest zu machen. Und das ist dann auch wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie agiert wird, ne, welche neuen Methoden eingesetzt werden. Und das ist für uns natürlich essentiell. Also ich muss sagen, ohne dieses Partnernetzwerk wären wir auch, glaube ich, inhaltlich noch nicht da, wo wir jetzt sind.
Hm. Mensch, das klingt echt wie so ein Krimi, also besser als Tatort am Sonntagabend.
Ja, oder?
jetzt, Milen, noch vielleicht zu guter Letzt. Was sollte man denn als Unternehmen tun, wenn man jetzt tatsächlich befallen ist? Also wie merkt man das und was mache ich, wenn ich merke, okay, fällt gerade alles runter?
Ja.
Notfallplan hast du gesagt, den sollte man in der Schublade liegen haben, aber Hilft der denn wirklich bei jedem Fall? Also gilt der dann, oder muss ich da individuell nicht schauen?
Also grundsätzlich ist das Wichtigste erstmal Ruhe zu bewahren, wenn ich es tatsächlich mitbekomme, dass entweder mein Bildschirm schwarz wird, dass Systeme irgendwie runterfahren, dass plötzlich alles langsam wird, ne? Wenn plötzlich irgendwie das ganze Unternehmen plötzlich lahmgelegt wird, ne? Zum Beispiel durch eine DDoS-Attacke oder ähnliches. Wichtig ist an der Stelle erstmal Ruhe bewahren, ne? Dass erkennen oder identifizieren ist teilweise wirklich mit das Schwierigste, weil manchmal oder ich sag mal am häufigsten eigentlich ist tatsächlich, ich sag mal, die Tür schon offen. Jemand hat sich sozusagen schon im Netzwerk platziert und wartet eigentlich nur noch auf die richtige Gegebenheit, ne? Das heißt, erkennen tue ich es meistens erst viel zu spät. Also es gibt so ein paar Analysen, die sagen, ne, dass verschiedene Hacker tatsächlich bis zu 200 Tage im Netzwerk schon vorhanden waren, bevor dann sozusagen die Attacke gefahren wird, ne? Das heißt, beim Erkennen muss ich mich auf verschiedene technische Tools verlassen können, ne? Eine sogenannte automatische Angriffserkennung, die wirklich meine Systeme intern scannt, um zu wissen, ist hier etwas, was nicht hingehört. Da kann zukünftig auch eine KI sehr gut helfen, die verschiedene Anomalien innerhalb meines Netzwerks sozusagen identifizieren kann, ne, was ich sag mal der bloße Mensch sozusagen gar nicht mehr sieht. Das ist das eine, das Erkennen. Und wenn ich es erkannt habe, dann wirklich Ruhe zu bewahren und dann ganz wichtig erstmal versuchen, das Netzwerk herunterzufahren, ja, das Gerät, was eben am Netzwerk hängt, vom Netzwerk zu trennen. Na, wenn ich zum Beispiel auf eine falsche E-Mail geklickt habe und dann läuft plötzlich irgendwie die Command-Zeile von oben bis unten durch, wirklich das Endgerät vom Netzwerk nehmen. Nicht einfach nur ausschalten. Das ist das, was die meisten machen, dann einfach nur den Laptop zuklappen und hoffen, dass nichts passiert. Wirklich WLAN aus, Netzwerkstecker abziehen, ja, damit das Gerät sozusagen erstmal vom Netzwerk weg ist.
Vom Netz getrennt ist, ja.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann tatsächlich gucken, okay, habe ich tatsächlich einen Notfallplan? Ne? Also dann in die Kommunikation gehen. Wenn ich ein ganz normaler Mitarbeitende bin, dann wirklich meinen Vorgesetzten informieren. Ne? Und dann gibt es eigentlich irgendwie eine Eskalationsstufe innerhalb des Unternehmens, wo dann entweder die IT direkt informiert wird oder dann eben Geschäftsführung informiert wird und dann auch entschieden werden muss, muss ich jetzt intern bleiben oder muss ich vielleicht sogar schon direkt extern gehen? Ne, und dann reden wir auch direkt über die Polizei, die informiert werden muss. In jedem Bundesland gibt es beim LKA die sogenannte ZAC. Das ist die zentrale Anlaufstelle Cybercrime. Kennen die wenigsten. Ja. Da wird man sofort geholfen. Gibt es eine Notfallnummer?
Auf ZAC.
Das ist gut. Das ist gut. Genau. Und die sind auch 24 Stunden erreichbar in den meisten Bundesländern. Wenn man die anruft, da wird man auch direkt geholfen. Ne? Und dann ist die Frage, habe ich selbst die Kompetenz, mir sozusagen jetzt den heruntergefahrenen und vom Netzwerk getrennten Laptop anzuschauen oder muss ich mir dann tatsächlich externe Hilfe holen? Und dann geht es wirklich darum zu identifizieren, was war es denn jetzt?
Also eine Frage nochmal zur Polizei. Ja. Die rufe ich also nicht erst an bei einer Erpressung oder Lösegeldforderung, sondern auch schon vorher.
Schon vorher, genau. Schon vorher, weil jetzt kann ich natürlich nur für Thüringen sprechen, aber zum Beispiel das Thüringer LKA hat auch eine verifizierte Liste von IT-Dienstleistern, die sozusagen auch geprüft sind und die dürfen dann sozusagen auch weitergegeben werden mit Empfehlungen, ne, wo man dann als Mittelständler dann auch weiß, okay, an wen kann ich mich denn jetzt für Problem XY wenden?
Ne? Hast du eine Zahl, vielleicht auch aus dem Report, wie viel am Ende wirklich herausgefunden und identifiziert werden können?
Das Problem ist tatsächlich, dass das BSI ja wirklich nur die Zahlen veröffentlichen kann, die sie auch selber gemeldet bekommen haben. Das heißt, das, was das BSI meldet, ist die White, ne, ist die weiße Zahl und die schwarze Zahl kennt
genau,
man.
Genau, aber wie viel am Ende wirklich auch strafverfolgt werden können, also wie viele der Täter kann man wirklich identifizieren und findet man heraus, weil ich würde mal vermuten, dass man wahrscheinlich einen Großteil der Fälle gar nicht aufklären kann.
Ja, oder? Das ist tatsächlich so. Also die Kriminalstatistik ist natürlich von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. Eine konkrete Zahl kann ich dir jetzt gar nicht nennen direkt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unglaublich schwierig, dann auch nachzuvollziehen, woher die Täter kommen. Man muss aber sagen, dass diese ZACs innerhalb Deutschlands sehr, sehr gut miteinander arbeiten, auch sehr, sehr gut miteinander vernetzt sind und dann tatsächlich auch international agieren. Also sie sind auch wirklich, was ne, Interpol oder Ähnliches betrifft, auch da wirklich sehr, sehr gut vernetzt.
Wow, Milene, das ist jetzt wirklich super, super spannend gewesen. Ich fühle mich jetzt wie Sonntagabend auf dem Sofa, wenn ich Tatort schaue.
Sehr gut.
Vielleicht noch, was mich noch persönlich bei dir interessiert, was machst du, um von all diesen Krimis, Darknet und LKA, Interpol abzuschalten?
Ja, geil. Ich gehe super gern zum Sport, das mache ich auch jetzt gleich noch und da schalte ich eigentlich tatsächlich total gerne ab, alles was mit Laufen zu tun hat, alles was mit ein bisschen Functional Training zu tun hat, das mache ich tatsächlich sehr, sehr gerne.
Ja, mega. Ja, ich glaube, wir haben wirklich viele spannende Insights bekommen und vor allen Dingen auch hast du uns mega praktische Tipps gegeben, wie wir anfangen, auf was wir achten, nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch wie du als Geschäftsführer, Geschäftsführerin mit so einem Thema umgehst. Und ich glaube, du hast es auf jeden Fall geschafft zu sensibilisieren, also das hoffe ich zumindest. Es fängt ja bei jedem Einzelnen an und du hast gesagt, Vertrauen ist super wichtig und deswegen beruhigt es mich sehr, dass es Menschen gibt wie dich mit deinem Unternehmen, die sich um dieses Thema wirklich kümmern, sich dem annehmen und auch darauf aufmerksam machen, wie groß die Gefahr da wirklich ist und dass sie uns hilft dabei, diesem Thema sozusagen Herr zu werden.
Ja, definitiv.
Genau, und ich denke, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen an dich haben, dann bist du auf jeden Fall bereit. Ihr könnt ihr jederzeit schreiben, wir packen das auch nochmal alles in die Podcast-Beschreibung. Ja, und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses ernste Thema zu plaudern. Aber ich finde, wir haben das sehr, auch humorvoll rübergebracht.
Ja, vielen lieben Dank. Also es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hast ja gemerkt, es ist eines meiner Passionsthemen. Ja.
Auf jeden Fall.
Hier so präventiv durch Deutschland. Also vielen lieben Dank, dass ich das Thema mit dir beleuchten durfte. Ja, und freue mich natürlich, wenn im Nachgang noch irgendwelche Fragen aufploppen.
Super, dann sage ich ganz herzliches Dankeschön an dich und an euch auch, die zuhören. Und freue mich natürlich, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst. Wir hören uns wieder. Bis bald. Ciao.